Heute ist ein richtig besonderer Tag. Und wir haben schon gesehen, manche laufen hier mit so weißeren Kleidern rum. Heute ist Taufe und vier Gläubige lassen sich taufen. Sie kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen Hintergründen, aus verschiedenen Familien, aufgewachsen, alle ganz, ganz unterschiedlich, sind unterschiedlich alt und so. Über die Schönheit sage ich nichts. Es sind auch unterschiedlich schön, aber alle schöner als ich. Heute lassen sich taufen. Warum? In dem Akt der Taufe, jetzt probieren wir mal, ob wir da so ein Bild hinkriegen, kommt gleich. In dem Akt der Taufe machen sie nach außen etwas sichtbar, was innerlich bei ihnen längst Realität geworden ist. Ups, das ist wunderbar. Und genau darüber wollen wir jetzt ein klein wenig nachdenken. Und für heute habe ich mir Folgendes vorgenommen. Wir möchten zunächst einmal einen Abschnitt lesen aus der Bibel, aus Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 12. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr es mit aufschlagen. Ich habe den Text auch hier. Der Text ist sehr klein, da müsst ihr gute Augen haben. Aber ich werde den während der Predigt den ganze Zeit anstehen lassen, damit wir das mitgucken können. Wir werden also einen Abschnitt aus der Bibel lesen. Zum Zweiten werden wir über diesen Text nachdenken und schauen, was eigentlich Gott in diesem Text über unser geistliches Leben zu sagen hat. Also wir gucken uns den Text genau an, machen ein paar Beobachtungen. Was steht da? Immerhin möchten wir ja der Logik des Apostel Paulus folgen. Und damit das gelingt, müssen wir erstmal die Aussagen kennenlernen. Dann wollen wir natürlich auch verstehen, also was genau will er uns eigentlich sagen und warum ist dieser Text für uns von Bedeutung und so. Und dann werden wir uns selber dieser Frage aussetzen. Augenblick mal, nun, wo ich das doch jetzt verstanden habe, was wäre da meine normale Konsequenz? Und dann drittens, das ist der dritte Punkt, schreiten wir zur Tat und taufen natürlich. Und bevor wir das dann tun, werden einige, nämlich die Täuflinge, einige von ihnen selber aus ihrem Leben berichten, warum sie das tun und so. Die meisten kennen wir ja schon ganz gut, deswegen wird es nur ganz kurz sein. Das ist unser Fahrplan für heute, also ganz einfach, kurz und simpel, okay? Und nun geht's los, hier ist der Text. Es sind einige Verse nur aus dem Kolosserbrief Kapitel 2. Verbunden mit ihm, das ist also mit Christus, seid auch ihr beschnitten worden, allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr auch dann zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlung und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Toll, oder? Habt ihr es bemerkt? Um zu erklären, was Paulus für uns wichtig findet, verwendet er hier drei Illustrationen, drei Bilder. Ich kenne jemanden hier in unserer Gemeinde, er ist in Gemeindeleitung. Wenn er etwas erklären und verdeutlichen möchte, dann verwendet er immer Bilder. Warum? Den meisten Menschen denken in Bildern. Für sie wird eine Wahrheit greifbarer und dringt mit Bildern einfach tiefer ein, als wenn so eine Wahrheit einfach nur so in Juristendeutsch hundertprozentig wasserdicht einfach weitergegeben wird. Bedeutet aber nicht, dass eine biblische Aussage, nur weil sie mit Bildern untermalt wird, deshalb weniger wahr wäre. Natürlich nicht, ja. Denken wir nur an die Geschichte vom verlorenen Sohn zum Beispiel, wo Jesus uns zeigen möchte, wie Gott wirklich ist. Ein Vater, der Sehnsucht hat nach seinem Sohn, der sich von ihm wegbewegt hat und so weiter und der ein völlig verbogenes Verständnis von ihm hatte, von dem Vater, wie auch immer. Und er kommt und macht das klar. Okay, der Apostel Paulus hier verwendet also drei Illustrationen. Dinge aus dem Alltag der Leute damals, um deutlich zu machen, wie jemand Freiheit erfährt, wie jemand ein Leben mit Gott bekommt und auf welcher Grundlage dieses Leben mit Gott jemand leben kann. Habt ihr es entdeckt? Die Rede ist hier von dem Bild der Beschneidung, der Taufe und dem Schuldschein. Beschneidung sehen wir hier. Vers 11, verbunden mit Christus seid auch ihr beschnitten worden. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Das zweite Bild, die Taufe, Vers 12, dort sehen wir, ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und dann Vers 14, der Schuldschein, dort sehen wir das, der Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, diesen Schuldschein, dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt haben, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Wir werden gleich im Detail über diese Dinge ein bisschen nachdenken. Ich möchte nur, dass wir ganz allgemein beobachten, was hier tatsächlich dasteht, wie wir das zu verstehen haben, warum, dazu gleich mehr. Drei Illustrationen also. Und alle drei dieser Illustrationen deuten auf einen Wechsel hin. Ein Wechsel hin zum Besseren. Ein Wechsel vom Tod zum Leben. Ein Wechsel vom Tod zur Freiheit. Und noch etwas, dieser Wechsel ist immer Trennung. Immer Trennung. Ein Wechsel, der durch Beschneidung unterstrichen wird zum Beispiel. Werft nochmal einen Blick dort auf Vers 11. Auch ihr seid beschnitten worden, allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußeren Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Seht ihr, Trennung, ein klarer Cut. Beschneidung bedeutet, da wird was abgetrennt, getrennt, zack. Allerdings, hier wird nicht äußerlich rumgeschnippelt, sondern eine klare innere Trennung vollzogen. In der Beschneidung, die unter Christus geschieht, wird der Mensch von seiner von Sünde beherrschten Natur abgetrennt. Schnipp, ein klarer Schnitt. Warum das? Der Vers 13 erklärt das jetzt. Willst du leben, musst du trennen. Ihr wart nämlich tot, sagt er. Tot aufgrund eurer Verfehlungen, aufgrund wegen eurem unbeschnittenen sündigen Wesen. Wenn unser Wesen, unsere normale menschliche Natur noch unbeschnitten ist, sind wir tot. Das ist ein Argument. Tot und vergiftet aufgrund unserer Verfehlungen. Tot und vergiftet aufgrund unserer Sünden. Tot wegen all den guten Dingen, von denen wir wissen, dass wir sie eigentlich tun sollten und die wir auch richtig finden und so. Ohne Frage, doch wir tun sie nicht. Nicht zu 100%, nicht 24/7. Ihr seht also, Wechsel vom Tod zu etwas Besserem, Freiheit, echtem Leben. Wechsel zur Freiheit, nicht mehr gebunden zu sein mit den Ketten unserer von Sünden beherrschten Natur. Wie ist es passiert? Durch die Beschneidung Christi, Trennung. Wenn du vergiftet bist, dann musst du dich zuerst von der Quelle der Vergiftung trennen, und dann Stückchen für Stückchen entgiftet werden. So ist es halt. Zweitens ein Wechsel, den wir hier sehen, der durch die Taufe unterstrichen wird. Vers 12 und 13a. Ihr wurdet zusammen mit ihm, also mit Christus, begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat ihn euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wurdet zusammen mit dem Christus begraben, als ihr getauft wurdet. Wenn jemand gestorben ist, dann lassen wir die Leiche in der Regel nicht einfach irgendwo so rumliegen. Das wäre nicht so appetitlich, oder? Nein, was machen wir? Wir begraben sie. Und so etwas passiert auch bei jedem Gläubigen, nicht einfach äußerlich, sondern symbolisch. Und hier werden drei Wahrheiten gezeigt. Jesus Nachfolger sind erstens einmal verbunden mit Christus in seinem Sterben und das impliziert dann zweitens, dass sie begraben werden mit Christus und drittens, dass sie auferweckt werden mit Christus. Wie ist das Ganze möglich? Es passiert durch Glauben. sehen wir hier Vers 12. Ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, geglaubt, der Christus aus den Toten auferweckt hat. Und dann sehen wir noch einen dritten Wechsel, einen juristischen Wechsel, wenn du so willst. Da stehen wir mit unserem Schuldschein vor dem obersten Richter, den es überhaupt gibt. Und alle unsere Vergehungen sind dort aufgelistet. Große, kleine, bewusste, unbewusste Gedanken, Worte, Taten, Unterlassungen. Und das Urteil lautet nur eines: Tod. Doch das Wunder passiert, der Richter steht auf, nimmt uns selber den Schuldschein aus der Hand und erklärt dich und mich für unschuldig. Er erklärt den Schuldschein für ungültig. Nicht mehr relevant. Warum? Er übernimmt die Schuld selbst. Er geht hin und nagelt die Anklageschrift ans Kreuz. Vers 14, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Anklageschrift beseitigt, für immer. Du und ich begnadigt. Welcher Wechsel? Ein Wechsel, der durch die Beschneidung unterstrichen wird, ein Wechsel, der durch die Taufe unterstrichen wird, ein Wechsel, der durch den beseitigten Schuldschein unterstrichen wird. Freiheit von der Giftquelle, Freiheit und neues Leben und das Ganze nicht gegründet auf Träumerei oder irgendeine Einbildung oder sowas, sondern legal begnadigt, ohne juristische Mauschelei. Ist es nicht cool? Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen im Detail an. Warum? Damit wir verstehen, um was es bei der Taufe eigentlich geht. Denn das ist ein Teil davon. Also hier nochmal ein Wechsel, der durch die Beschneidung unterstrichen wird. Diese Bilder, diese Wechsel, warum eigentlich sind sie dem Apostel Paulus so wichtig? Warum ist das Ganze für uns so wichtig? Weil wir aus Gottes Perspektive tot waren. Vers 13. Und er möchte, dass wir möglichst erfüllt und fröhlich und lebendig leben. Ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlung und sündigen Wesens. Seht ihr, das ist unser Ausgangspunkt. Ihr wart tot, sagt der Apostel Paulus. Tot wegen eurer Verfehlung, tot wegen eurer sündigen Natur. Und du sagst aber, Momentchen mal, ja, ich lebe doch. Mann, heute Morgen bin ich aufgestanden, sogar eine Stunde früher und so. Manche zumindest, ja. Ich gehe zur Arbeit, dann komme ich nach Hause, mache Feierabend und so, setze mich dahin und so, verbringe Zeit mit meinen Frauen und Kids und so weiter und danach ins Bett. Und dann wache ich wieder auf und gehe wieder zur Arbeit, nicht eine Stunde früher und sowas. Feierabend, Frau, Kids und dann Abend ein Bierchen und so. Siehst du, ich lebe. Wir nennen das vielleicht Leben. Gott jedoch, der Erfinder von Leben, nennt es Tod. Und er sagt auch, warum? Tod wegen Verfehlung. Tod wegen dem Denken, ich brauche Gott gar nicht. Tod wegen der Überzeugung, so schlecht bin ich doch gar nicht. Und er hat recht. Sind wir mal ganz ehrlich, du schaffst es ja noch nicht einmal, selbst die Dinge, die guten Dinge zu tun, die du selber dir vorstellen kannst, die du dir von anderen wünschst. Das ist die, die dir tun. Liebevoll zu sein. Geduldig zu sein. Großzügig zu sein, selbstlos, ohne Neid und sowas. Aber du sagst, aber hör mal, ja, aber wenigstens die Richtung stimmt doch, oder? 10 Gebote und 9 davon habe ich gehalten. Ist es nicht mehr als alle anderen? Echt cool. Ich bin beeindruckt. Das ist schon toll. Doch wenn du an einer Kette von 10 Kettengliedern über einem Abgrund voll hungriger Krokodile hängst und sowas, da spielt es gar keine Rolle, ob ein Glied reißt oder 8, oder? Keiner kann zu Recht behaupten, dass er zu 100% nur Gutes getan und niemals daneben getreten hätte. Keiner. Nein, wir sind tot. Tot und vergiftet aufgrund unserer Verfehlung. Tot und vergiftet wegen Sünde. Tot wegen all den guten Dingen, von denen wir wissen, dass wir sie eigentlich tun sollten. Doch wir tun sie nicht. Nicht zu 100%, nicht jede Sekunde unseres Lebens. Wollen wir leben, wollen wir wirklich echt leben, dann müssen wir davon getrennt werden. Und wie? Durch die Beschneidung Christi. durch die Beschneidung Christi. Wir müssen getrennt werden von all dem, was uns kaputt macht. Wenn du vergiftet bist, ich sag's nochmal, da musst du zuerst von der Quelle der Vergiftung getrennt werden und dann Stückchen für Stückchen entgiftet werden. Du musst getrennt werden von all dem, was dich zerstört. Du musst verbunden werden mit der Quelle echten Lebens. Stecker raus, raus aus der Quelle, die dich zerstört, stecker rein in die Quelle, die echtes Leben ermöglicht. Du musst umgetopft werden, wenn du so willst, ja. Wie eine Pflanze, die in schlechtem Boden aufgewachsen ist, raus aus der alten Erde und rein in guten Boden. Der Römerbrief, der formuliert es so. Römer 8, Vers 9. Ihr seid aber nicht im Fleisch, das ist der alte Boden von dieser Pflanze, ja, sondern im Geist, das ist der neue Boden, wenn Gottes Geist wirklich in euch ist. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Seht ihr, das ist der Wechsel, von dem der Apostel Paulus spricht. Wechsel vom Tod zu etwas Besserem. Wechsel zur Freiheit hin, echtem Leben. Wechsel zur Freiheit, nicht mehr gebunden zu sein mit den Ketten unserer von Sünde beherrschten Natur. Fleisch. Denn darin sind wir alle gleich, alle. Von Natur aus lebt jeder ein Leben, das mit Gott nichts zu tun hat. Wir müssen beschnitten werden, beschnitten mit der Beschneidung Christi. Das ist eine innere OP sozusagen. Und wie passiert es? Durch die Verbindung mit Christus. Genau das hier ist echte gute Nachricht. Völlig egal, was du getan hast, völlig egal, wenn du vor Gott kapitulierst und sagst, Gott, vergib mir. Ich stimme mit dir überein. Ich bin schuldig. Sei du mir gnädig. Wenn du mit Glauben so auf Gott reagierst, der Christus aus den Toten auferweckt hat, dann passiert's. Dann wirst du mit Christus verbunden. Und Paulus sagt es hier, euer Vertrauen, euer Glaube hat euch mit Christus verbunden. Toll, oder? Der zweite Wechsel ist ein Wechsel, der unterstrichen wird durch die Taufe. Was bewirkt diese Verbindung? Sie bewirkt, dass das, was Christus passiert ist, quasi auch dir, im Grunde genommen dir passiert. Und das finde ich so genial. Warum? Christus geht selber hin und identifiziert sich mit dir. Ich habe schon gerade gesagt, wir laufen hier alle rum mit Schuld und Übertretung und so. Und Gott hat was Geniales getan. 2. Korintherbrief, da steht es, Vers 21, der ohne Sünde war, das ist Jesus Christus, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Seht ihr, im Grunde genommen hat Gott einen Schuldtausch vorgenommen. Hier bin ich mit all meinem Vergehen und all meinen Übertretungen und so, meine Schuld und so, und Gott nimmt sie und nimmt es und packt es auf Christus, und die Gerechtigkeit, die in dem Sohn Gottes ist, die packt er auf mich. Jetzt bin ich in Gottes Augen gerecht und Christus an meiner Stelle bepackt mit Sünde. Mit deiner und mit deiner und mit deiner und meiner. Das ist kaum zu glauben. Oder er nimmt die Strafe für deine und meine Schuld auf sich und akzeptiert sie so, als wäre es seine eigene. Lässt sich verurteilen für etwas, das du und ich verschuldet haben, nicht er. Und er stirbt am Kreuz. Gott selbst kehrt ihm den Rücken. Was weiter passiert? Als er tot war, wurde er begraben. Doch am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Das ist passiert. Und nun sagt der Text, wir sind verbunden mit Christus. Der Römerbrief drückt so aus, wir sind durch Glauben mit ihm verwachsen. Oder der Galaterbrief sagt, der Glaubende hat Christus angezogen, ist praktisch wie überkleidet sozusagen. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist immer derselbe. Von Vulkanforschern, da habe ich gelesen, dass sie so eine Art Asbestanzug tragen. So können sie selber sich vom Kraterrand sogar ein Stückchen in den Vulkan runterlassen und überleben. Und warum? Warum überleben sie? Weil der Anzug das für sie aushält, was für sie selber sonst ohne der Anzug tödlich gewesen wäre. Wenn wir in Christus sind, dann hält er das für uns aus, was für dich und mich tödlich wäre. Nur auf diese Weise können wir für das uns Tödliche überleben, über uns ergehen lassen und trotzdem leben. Und genau das hier ist die innere geistliche Realität von jedem, der Jesus Christus nachfolgt. Diese geistliche Realität, die wird in der Wassertaufe, in der christlichen Wassertaufe dargestellt. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Seht ihr, zunächst einmal ist die Taufe ein Begräbnis und dann eine Auferstehung. Zuerst wird der Täufling im Wasser begraben. Warum denn? Na, weil er tot ist. Und warum wird er wieder rausgeholt? Schon vergessen, er ist mit Christus verbunden. Christus ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden. Seht ihr, hier wird auch die Reihenfolge völlig deutlich, ganz klar unterstrichen. Zuerst Tod, dann Begräbnis, dann Auferstehung. So ist es. Nur jemand, der tot ist, der wird begraben. Jemand zu begraben, damit er stirbt, ist nicht sonderlich liebevoll. Nein, nur jemand, der bereits gestorben ist, der kann auch begraben werden. Deshalb sehen wir hier, nur jemand, der mit Christus innerlich verbunden ist in seinem Sterben, der kann sich auch taufen lassen. Das heißt, wenn du bekennst, ja, das ist meine geistliche Realität. Ich glaube an Jesus. Ich bin mit ihm gestorben. Das ist meine wirkliche Wahrheit. Dann kannst du dich taufen lassen. Und weil du dann tot bist, dann wirst du begraben im Wasser. Doch die Verbindung mit Christus reicht noch weiter. Christus ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden. Er lebt. Das Grab ist leer. Und hier sehen wir diese Verbindung mit Jesus Christus, weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr zusammen mit ihm auferweckt worden. Deshalb halte ich auch die Täuflinge nicht ewig lange da unter Wasser, oder? Bis keine Blasen mehr kommen. So viel Zeit haben wir gar nicht. Und dann sehen wir noch einen dritten Teil. Der Wechsel, der durch den beseitigten Schuldschein geschieht und unterstrichen wird. Das Ganze ist nämlich nicht gegründet auf irgendwelche netten philosophischen Gedanken oder Träumerei oder sonst was. Hier wird ein Wechsel vollzogen, der ist juristisch lupenrein. Das ist die Grundlage. Vers 14. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Wisst ihr, wenn die Römer einen Kriminellen gekreuzigt haben, dann nagelten sie über seinen Kopf, den Kopf des Verurteilten, eine Anklageschrift. Vielleicht habt ihr mal gelesen, als Jesus gekreuzigt wurde, da ließ dort Pilatus die Anklageschrift schreiben, Jesus Nazareth von Nazareth, König der Juden. Und den jüdischen Behörden, denen gefiel es überhaupt nicht. Ja? Sie wollten nicht, dass da irgendwie König überhaupt erwähnt wird und so. Doch Pilatus, der reagierte, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben, Punkt. Stell dir vor, du gehst so hin auf so einen Platz, wo Leute gekreuzigt wurden und du siehst dir so einen Verurteilten an. Was siehst du da? Da siehst du diesen armen Kerl da am Kreuz. Und wenn du dich dann fragst, Moment mal, was hat der verbrochen, dass der sowas, so eine schlimme Strafe bekommt, dann schaust du ein bisschen höher und liest die Anklageschrift darüber. Und da stand das Vergehen angenagelt über seinem Kopf. Und nun sagt unser Text, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, hat er ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Verstehst du, was das heißt? Oben am Kreuz von Jesus hängt dein Schuldschein. Emmy, Mörder. Günni, Betrüger. Carla, Dieb. Tobi, Egoist. Das hängt oben drüber. Und unten drunter, dann schaust du dir das an, da hängt nicht die Emmy oder der Günni oder der Carla oder der Tobi. Unten drunter hängt Jesus Christus. Angenagelt, durchbohrt, angespuckt, geschlagen, Dornenkrone auf dem Haupt. Und er hat deinen und deinen und deinen und deinen und meinen Schuldschein für immer beseitigt. Für jeden, der ihm glaubt. Wie indem er eben deine und deine und deine und meine Schuld auf sich nahm, als wäre es seine eigene. So ist es passiert. Und er ließ sich zum Tod verurteilen, zum Tod am Kreuz. Und dann wurde er begraben. Und 3 Tage später ist er wieder auferstanden. Was ist dann mit deiner Schuld? Sie ist juristisch ganz, ganz sauber beglichen worden. Beglichen worden von Jesus. Er hat das Urteil getragen. Diese Dinge, die werden bei der Taufe eines Glaubenden sichtbar deutlich dargestellt. Der Grund, weil der Glaubende mit Jesus untrennbar verbunden ist. Ja, Gott ist Sieger. Jesus Christus ist Sieger. Freiheit von der Giftquelle, die uns den Tod gebracht hat. Wie? Durch die Beschneidung, die im Herzen unter Christus geschieht. Neues Leben, ein echtes neues Fundament. Wie? Gott hat jeden Glaubenden mit Christus zusammen lebendig gemacht. Und das Ganze eben nicht basiert auf Einbildung oder Wunschdenken, sondern der oberste Richter überhaupt. Der, vor dem wir eines Tages unser ganzes Leben verantworten müssen. Er hat unseren Schuldschein eigenhändig uns aus der Hand genommen und mit ans Kreuz genagelt und für immer beseitigt. Juristisch lupenrein. Wenn du jetzt für dich selber noch Zweifel hast heute Morgen, hier im Kolosserbrief bekommst du es ausbuchstabiert. Du, wie du Freiheit erfahren kannst. Wie du ein Leben mit Gott bekommen kannst, wenn du noch keines hast. Auf welcher juristischen Grundlage du dein Leben mit Gott leben kannst. Und jetzt bist du letzten Endes gefragt. Diese Wahrheiten, die sind bei jedem unserer Täuflinge heute Morgen schon bereits geschehene geistliche Wirklichkeit. Das ist schon alles abgelaufen. Und weil das so ist, sind sie mit Christus verbunden. Untrennbar. Und das stellen sie in der Taufe dar. Die christliche Wassertaufe ist ein mächtiges Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Natürlich können wir nicht in das Herz von jedem Einzelnen reinschauen. Ich kann nicht in euer Herz reinschauen. Deshalb werden sie gleich selber berichten, was sie glauben. Und dann im Wasser werde ich sie ganz offiziell fragen, wie es manchmal so offizielle Anfragen gibt, die eine offizielle Antwort erwarten, wie bei meiner Hochzeit zum Beispiel, willst du diese Frau heiraten oder sowas? Und ich sage, ja, natürlich, die Molly gerne und so. Ich werde sie fragen, glaubst du an Jesus Christus zur Errettung von deiner Sünde und willst du ihm als deinem Herrn und Heiland nachfolgen? Und nach einer positiven Antwort werde ich sie auf das Bekenntnis ihres Glaubens hintaufen. So machen wir das. Und nun hören wir ein Lied von dem Musikteam, das glaube ich.